Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Frohsinn am Montag, dem 20. Juli 2015. Vor kurzem, nämlich am 3. Juli, hat in Linz eine Veranstaltung stattgefunden, die nannte sich Mobil Verkochen. Dabei ging es mit den Rädern durch die Stadt Linz. Es wurde eingekauft, fair, regional und biologisch und anschließend gemeinsam verkocht. Bei der Tour waren auch besondere Räder dabei, nämlich sogenannte Lastenräder. Lastenräder sind Fahrzeuge, mit denen man voll bepackt, sei es jetzt mit Regalen, frischem Essen oder Kindern, sogar eine Übersiedlung vornehmen kann. Mehr dazu im ersten Beitrag in einem Interview von Christa Edelmeier mit Flo Weber von Heavy Pedals. Und Anfang Juli wurde die Strafrechtsreform 2015 im Parlament beschlossen. Es geht um Neuerungen im Gewaltschutzgesetz. Mehr dazu wird Martina Winkler berichten. Und als abschließenden Beitrag dann noch eine Sendungsübernahme von Radio Helsinki, denn nicht nur viele Kunstinitiativen wurden in der Steiermark gekürzt, sondern auch die Interessensvertretung der Kunst- und Kulturschaffenden, kurz die IG Kultur Steiermark. Dazu wurde Anita Hofer von IG Kultur Steiermark interviewt und wir bringen das Interview als Sendungsübernahme. Durch die heutige Sendung führt Nora Niemetz und begrüßt alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich. Bis Ende Juli senden wir in der Frohsinn Interviews, die von unseren Radio Froh Lehrredakteurinnen und Lehrredakteuren geführt und bearbeitet wurden. Heute gibt es ein Interview, das Lehrredakteurin Christa Edelmeier produziert hat. Für den nächsten Umzug von der einen Wohnung zur anderen kann man sich beispielsweise Long John, Bugfits oder Christiania ausleihen, die können einem ganz gut helfen. Diese klingenden Namen gehören drei Lastenradmodellen, die es locker mit einem Lieferwagen aufnehmen können. Immer mehr Lastenfahrräder radeln durch die Stadt, bepackt mit Regalen, frischem Essen oder Kindern, die hinten drinnen sitzen. Es gibt bereits eine bunte Auswahl von Bautypen für unterschiedliche Zwecke. Lastenräder sind universell einsetzbar und können innerstädtisch bei vielen Lasten durchaus mit einem kleinen LKW konkurrieren. Die Bilder in unseren Köpfen von den unpraktischen und langsamen Fahrrädern entsprechen in diesem Fall keineswegs der Realität, denn mit einem Lastenrad kann man sehr unterschiedliche Lasten über weite Distanzen transportieren und es gibt eine Menge an Vorteilen. Erstens sind die Räder schnell. Es gibt eine flexible Zufahrt mit ihnen, auch dort, wo ein PKW vielleicht nicht hineinkommt, und vor allem ökologisch gesehen sind sie besonders wertvoll. Über den CO2-neutralen Lastenradtransport spricht nun Christa Edelmeier mit Flo Weber von Heavy Pedals, dem Fachgeschäft für Lastenräder in Wien.
Welche Typen von Lastenrädern gibt es, also von der Bauweise her, von der Belastung, Belastbarkeit?
Grundsätzlich gibt es so zwei grobe Kategorien, das sind einspurige und mehrspurige Lastenräder. Einspurig ist klassisch zwei Räder, wie das normale Fahrrad. Da kann man dann nochmal unterscheiden zwischen Frontlader, Hecklader, Mittellader, also wo die Ladefläche dann ist. Häufig sind einfach diese Frontlader, wo ich hinten ein normal großes Laufrad habe und vorne ein kleineres, meistens 20 Zoll, damit ich die Ladefläche und damit den Schwerpunkt möglichst niedrig kriege und dadurch auch mehr Platz und den Schwerpunkt eben habe. Und bei den mehrspurigen ist klassisch eben zwei Räder vorne, ein Rad hinten. Da gibt es natürlich auch noch unzählige Varianten mit vier Rädern und zwei Räder hinten. Aber so, das ist so die grobe Einteilung, die man sagen kann. Und die meisten haben bis 100 Kilo Nutzlast und dann gibt es auch ein paar größere, die bis zu 300 Kilo Nutzlast haben.
Man kann ja auch Motoren dazu schalten.
Genau, also es,
da brauche ich für 300 Kilo wahrscheinlich schon einen Motor.
Bei 300 Kilo ist es schon sinnvoll. Wir fahren im klassischen Botendienst ohne Motor noch, weil wir hauptsächlich, ich sage mal, bis 60, 80 Kilo fahren und überschaubare Distanzen, da ist es oft gar nicht notwendig. Aber es gibt mittlerweile, wird von jedem Hersteller eigentlich das Rad auch mit E-Motor angeboten. Und da steigt natürlich auch die Nachfrage danach und es bringt vielleicht noch mehr Leute dazu, das auch zu benutzen, weil es natürlich angenehmer ist, wenn ich mich nicht so anstrengen muss. Treten muss man immer, es ist eine Unterstützung, aber es bringt schon was. Man muss sich halt auch überlegen, wo kommt der Strom her, weil ich kann nicht nachhaltig sein und dann das E-Bike mit Atomstrom aufladen. Und was passiert mit den Akkus, wo kommen diese Rohstoffe für den Akku her? Also das sind alles Dinge, die man auch berücksichtigen sollte. Und der Preis ist natürlich auch, ein E-Bike ist einfach teurer als ein normales Rad, so einzelne Packstücke, sage ich mal.
Jetzt hast du schon die Bauweisen ein bisschen erklärt oder die Modelle. Als Laien frage ich mich jetzt, wie schaut es aus mit der Fahrsicherheit?
Grundsätzlich sind die Räder alle, entsprechen alle den gesetzlichen Anforderungen im jeweiligen Herstellerland. Das ist, nachdem das großteils EU ist, ist das eigentlich auch fast eins zu eins umlegbar auf unsere Gesetzgebungen. Teilweise gibt es ein paar Ausnahmen in der Fahrradverordnung, die man dann theoretisch aber auch mit der EU-Gleichwertigkeitsklausel gleichgültig machen könnte. Mhm. Also was in zum Beispiel in Deutschland jetzt oder in den Niederlanden für den Kindertransport zulässig ist und dort die Vorschriften erfüllt, darf bei uns eigentlich nicht verboten sein.
Okay, gibt es da schon Fälle, wo irgendwas
Ganz klassisch, der Transport von Kindern vorm Lenker ist eigentlich verboten. Mhm. Wir haben dann, nachdem wir diese Räder, wo einfach die Kinder immer vorne sitzen, oder in den meisten Fällen, weil wir es auch gut finden, wenn die Kinder im Blick sind und man mit ihnen kommunizieren kann. Das war in der Fahrradverordnung eigentlich verboten, aber mit einem Rechtsgutachten, wo dann drin steht, mit der EU-Gleichwertigkeitsklausel ist das erlaubt, war das dann in Ordnung. Und wir haben halt dann hingewirkt auf mit der Mobilitätsagentur und im Verkehrsministerium, dass eben die Fahrradverordnung geändert wird, dass das explizit erlaubt wird. Und das ist dann auch, ich glaube, im Herbst 2013 schlussendlich passiert, dass da jetzt auch explizit drinnen steht, wenn das Rad für den Kindertransport ausgelegt ist, in einer Kiste vorne, dann darf man damit auch Kinder transportieren. Wir hätten gern noch den weiteren Schritt, zum Beispiel Kindersitze am Lenker. Das ist in den nordischen Staaten gang und gäbe und gibt es jetzt sicherheitsmäßig auch keinen großen Unterschied zu hinten. Ist bei uns leider eben auch noch explizit verboten. Mit der Gleichwertigkeitsklausel könnte man diese Ausnahme da wieder finden. Aber alles, was jetzt ein bisschen schwierig ist, kaufen die Leute natürlich auch nicht, sondern nehmen dann lieber das Altbewährte. Und wir finden, die Kindersitze am Gepäckträger oder hinten sind schon eine Lösung, aber nicht die optimalste, weil oft haben die dann den Rucksack von der fahrenden Person im Gesicht oder sie sehen auch nicht gescheit und man kann sich auch schwerer unterhalten und wenn das vor einem ist, kann ich einfach leichter kommunizieren.
Mhm. Ich würde gerne nur das Preisthema besprechen, nachdem die Lastenräder ja relativ hochpreisig sind. Ich meine, das ist natürlich eine Frage der Einstellung, weil für Autos wird ja auch genügend Geld ausgegeben oder anderes Schnickschnack. Sind Lastenräder etwas für Bobos und geldige Leute oder
also wir haben,
jeder Mann, jeder Frau?
Wir haben am Anfang eigentlich hauptsächlich die Menschen gehabt, die, von denen man nicht am Anfang glauben wird, dass die viel Geld haben, aber die einfach ihr Geld sehr sinnvoll einsetzen, zum Beispiel gutes Essen, das heißt halt Bio oder fair gehandelt oder was auch immer. Und weniger in jetzt Konsumgüter wie den neuesten Flatscreen oder eben das neueste Auto oder Smartphone. Mhm. Und die halt sehr bewusst dann schauen und für die dann das, diese, ich sag mal, 1.000 bis 2.000 oder mehr Euro für ein Rad eigentlich total okay sind. Natürlich nicht unbedingt was, was man aus der Portokasse zahlt, aber denen ist bewusst, was so ein Rad kann und wenn das als Autoersatz auch verwendet wird, spielt das sowieso in ganz anderen Kostenrelationen. Mhm. Nachdem das jetzt auch schon breiter ist, kommen natürlich auch jetzt Menschen, die sich sowas leichter leisten können, weil es auch vielleicht nur schick ist und gar nicht so oft nutzen.
Kannst du die Preisrange so ein bisschen benennen?
Also, wir haben das günstigste ist eigentlich ein Anbaukit von Exercycle, das beginnt bei 539 Euro. Mhm. Und in der Regel die günstigen, kleineren Lastenräder starten so um die 1.000 Euro, diese einspurigen mit 100 Kilo Nutzlast so um die 2.000 Euro und für Motor muss man dann halt 1.000 bis 2.000 Euro mehr rechnen. Mhm. Also da geht es dann schon in die 3.500, 4.000 Euro Richtung. Wir haben auch ein paar Ausreißer, sage ich mal, die einfach sehr gut ausgestattet sind mit gutem Motor, mit Vollfederung, Scheibenbremsen, die dann auch schon mal die 5.000 Euro Marke knapp übersteigen können.
Mhm. Premium-Modelle mit
genau.
einer großen Ausstattungsbandbreite.
Genau, die einfach wirklich dann schon das Luxusmodell sind. Mhm. Ja. Aber so im Schnitt bewegen sich die meisten so zwischen 2,3, 2,5. Und das sind schon gute Sachen.
Was war der kurioseste Transport, den du beobachtet hast oder vielleicht da mal beauftragt oder selber gemacht hast?
Wir haben relativ viel, also vom Christbaum über den Hund zum Tierarzt, die klassische Couch, Waschmaschine, Kühlschrank, aber auch 2,5 Meter hohe Pflanzen, die einfach auch nicht mehr in ein Auto gegangen wären oder wo man schon wirklich einen kleinen LKW braucht, einfach von der Höhe am Rad aber eigentlich überhaupt kein Problem ist. Oder auch jetzt für die Renovierung von unserem neuen Geschäftslokal haben wir 6 Meter lange Gerüststangen auch mit dem Rad transportiert. Das war dann schon eine Herausforderung, aber ist auch möglich.
Kommt man da um die Kurve?
Man muss schon genau schauen, wo man fährt und sich die Route überlegen. Aber es geht auch, ja.
Also genau, planen, wenn die Last irgendwie größer wird oder länger.
Genau, man überlegt sich dann eventuell auf Steigungen zu verzichten und eher einen kleinen Umweg fahren, dafür flach. Und natürlich auch bei Radwegen muss man schauen, wo kann ich fahren und wo geht es nicht. Wir haben auch schon Kinderrutschen für den Spielplatz transportiert, also da ist wirklich viel dabei gewesen. Ja. Das Ding ist halt, diese Räder werden eigentlich mit jedem Jahr besser. Also das ist nicht ein fertiges Modell, sondern das entwickelt sich auch mit der technischen Weiterentwicklung einfach immer weiter. Und die Hersteller, die einfach kontinuierlich ihr Rad verbessern, sind mittlerweile schon lange am Markt und werden auch noch länger am Markt bleiben, weil es immer wieder neue Sachen gibt, die man mit einbeziehen muss und auch mitdenken muss. Und wir sehen das auch bei dem MCS Truck zum Beispiel, das ist von einem Wiener Designer und Fahrradbauer, dem Paris Moderna. Da entwickeln wir quasi mit. Also wir haben das erste Modell von ihm in unserem klassischen täglichen Botendiensteinsatz gehabt und haben dann gesehen, was ist gut, was ist schlecht, was kann man verbessern. Und haben dann mit ihm die nächsten Serien weiterentwickelt und arbeiten da sehr gut zusammen. Und mittlerweile ist das echt ein gutes Rad und auch findet guten Zuspruch auch international, also wird auch schon gut verkauft. Und es gibt viele, also es gibt gerade was zum Beispiel jetzt Solar geht, dass man aktive Kühlboxen mit Solarzellen betreibt und diverse einspurig, zweispurige Räder, die sich in die Kurve legen können. Also da tut sich schon viel und auch am E-Motormarkt ist es sehr schnelllebig. Also da passieren eigentlich ständig Neuerungen und Innovationen. Da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren.
Vielleicht von der Zukunft weg noch einen Blick in die Geschichte. Lastenräder für mich, man denkt irgendwie an Dänemark, die nordischen Länder und denkt sich, das kommt hauptsächlich daher. Mhm. Kannst du das irgendwie bestätigen? Oder?
Ja, es ist auch bei uns jetzt nicht so unüblich gewesen, dass der Postler oder der Bäcker mit dem Rad kommt. Eben wie schon zuerst erwähnt, stimmt, der Longchon zum Beispiel, das ist von einer schwedischen Firma, Monark, gebaut worden, ich glaube 1920 herum, mhm, also das gibt es wirklich schon lange. Es hat das Pferd gegeben, dann ist die Motorisierung ist dann erst später gekommen und so in dieser Zwischenzeit war das eigentlich gang und gäbe. Diese Räder kann man natürlich mit den heutigen nicht mehr vergleichen, also die sind wirklich technisch relativ simpel, aber auch sehr robust und dementsprechend auch schwerer. Aber das war jetzt in Dänemark zum Beispiel ganz klassisch, also da hat auch die Massenmotorisierung, die dann in den 50er, 60er Jahren gekommen ist, ist dort auch nie ganz so stark entwickelt worden, beziehungsweise war immer noch das Rad da und ist nie so stark zurückgedrängt worden, deswegen haben die dort einfach auch noch mehr. Mhm. Aber dort passiert auch, dass jetzt mehr Platz von den Autos wieder weggenommen wird und fürs Rad zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und der Wolfgang, eben ein Kollege, mit dem ich die Firma gegründet habe, der hat zum Beispiel auch ein Rad von einem Wiener Wirtshaus, die damit ihre Einkäufe erledigt haben. Also noch bis spät in die 60er sind die mit dem Lastenrad zum Markt gefahren und, mhm, haben dort ihr Gemüse und Fleisch gekauft. Mhm. Das ist eben gerade in Wien und in Österreich, wie sich jeder quasi ein Auto leisten hat können, sind die Fußgänger unter die Erde verfrachtet worden. Mhm. Also man kennt diese klassischen Unterführungen. Das Auto hat Vorrang und alle anderen müssen sich dem unterordnen. Es hat in Wien auch Radwege gegeben in den 80ern oder vorher schon, die dann auch teilweise rückgebaut worden sind. Mhm. Und das kommt jetzt schon langsam wieder zurück, also die Platzaufteilung. Und eben das Lastenrad ist nicht neu. Also es, mhm, ist gibt schon lange und ist jetzt quasi mehr oder weniger eine Renaissance, die auch in Dänemark mit dem Christiania-Lastenrad ein bisschen so den Beginn wieder gehabt hat. Also Christiania ist dieser Freistaat in Kopenhagen, mhm, wo der Lars seiner Frau Annie Lerche, die einfach ein Lastenrad gebaut hat für einen Kindertransport, das war, mhm, das Hochzeitsgeschenk. Und er hat innerhalb vom ersten Tag, wo sie damit rumgefahren sind, dort in Christiania, sind sofort Leute auf ihn zukommen und gesagt, sie brauchen auch sowas und er soll ihnen doch auch sowas bauen. Und die bauen jetzt seit, ich glaube, 25 Jahre, haben sie jetzt vor kurzem gefeiert, eben dieses Rad kontinuierlich und das hat eben auch dazu geführt, dass Lastenräder dort so beliebt sind.
Sogar eine romantische Ursprungsgeschichte. Genau,
die betreiben immer noch die Firma und sind sehr sympathisch. Ihre Tochter, ihr Sohn, die arbeiten auch schon, mhm, im Betrieb und wollen auch nicht jetzt die Welt beherrschen und wollen auf ihrem Level bleiben, versuchen gute Qualität zu liefern und sind ein sehr sympathischer Betrieb. Ja. Mhm. Auch die in den Niederlanden natürlich mit Backfits, diese klassischen Holzkistenräder. Und die haben auch riesen dreispurige Räder, wo wirklich Umzüge damit gemacht worden sind. Also dort ist das auch, Amsterdam kennt man und einfach immer noch sehr, sehr beliebt. Ja, wird sich was tun, ja.
Vielleicht noch letztes Stichwort Gesetz. Es gibt ja eine Förderung seit Mai 2015, mhm, für Lastenräder in der gewerblichen Nutzung, soweit, mhm, ich das verstanden habe.
Genau, die Förderung ist vom Lebensministerium, gibt es für Betriebe, Gemeinden und Vereine. Wir sehen das auch als guten Schritt, dass man das anbietet. Wir haben auch schon einige Anfragen diesbezüglich bekommen. Wir wissen dann leider halt nicht, wie viele jetzt, die bei uns die Räder kaufen, dann auch die Förderung in Anspruch nehmen. Also das sagen jetzt auch nicht alle. Aber man merkt schon, dass eben die betriebliche Nachfrage größer wird und auch für Gemeinden es natürlich ein bisschen einfacher wird, das zu finanzieren. Ja. Es wäre halt schön, wenn das teilweise ein bisschen mehr wird. Aber wir sind mit Förderungen immer ein bisschen kritisch, auch weil es dann oft den gegenteiligen Effekt hat oder Dinge verlagert, die man eigentlich so nicht wollen hat. Wenn man sich eben Landwirtschaftsförderungen oder so anschaut oder in Deutschland Biogasförderungen, dann wird dort nur noch Mais angebaut für die Biogaserzeugung und ruiniert eigentlich wieder die landwirtschaftlichen Flächen damit. Also es müsste eigentlich die Voraussetzungen, also Infrastruktur und der politische Wille müsste da stärker sein, damit sich da mehr ändert. Also ich glaube nicht, dass es nur der finanzielle Aspekt sein kann, um so eine Geschichte zu fördern.
Das ist höchstens ein Baustein sozusagen.
Genau, ja.
Gut, ich bedanke mich sehr herzlich.
Ja, bitte.
Das war Fosin, Lehrredakteurin Christa Edelmeier im Gespräch mit Flo Weber von Heavy Pedals, dem Fachgeschäft für Lastenräder in Wien. In Österreich wurde Anfang Juli die Strafrechtsreform 2015 im Parlament beschlossen. Diese bringt wichtige Verbesserungen mit sich. Der Fokus liegt auf dem Schutz der sexuellen Integrität und der sexuellen Selbstbestimmung. Das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich hat Auskunft über die Zahlen von Gewaltopfern im vergangenen Jahr sowie über die Neuerungen im Gewaltschutzgesetz gegeben.
Das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich ist seit 1997 als gemeinnütziger Verein organisiert und wird als gesetzlich anerkannte Opferschutzeinrichtung vom Land Oberösterreich auch staatlich finanziert. Die Kernaufgabe des Gewaltschutzzentrums ist die Beratung und Unterstützung von Opfern von Gewalt im sozialen Nahraum, die Weitervermittlung an andere Institutionen sowie Schulungen und Fortbildungen bei Sozial- und Gesundheitsberufen sowie bei pädagogischen Berufen, sagt die Vorsitzende des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich, Sonja Ablinger.
Das ist der zentrale Bereich unserer Tätigkeit, dass wir den Frauen helfen, einen Ausstieg aus der Gewaltspirale zu finden, der manchmal sehr, sehr schwierig ist. Der andere Teil ist, was ganz wesentlich ist, dass wir auch Schulung und Fortbildung anbieten bei der Exekutive, bei Sozial- und Gesundheitsberufen, pädagogischen Berufen, weil es vor allem jene Personen sind, die am direktesten konfrontiert sind, ob das jetzt eine Lehrerin in der Schule ist, der Polizist oder die Polizistin oder eben im Krankenhaus, dass man dabei auch richtig umgehen lernt, wie man Signale wahrnimmt und wie man Frauen, die davon betroffen sind, am besten unterstützt. Das ist deswegen auch so wichtig, weil wenn man keine Kompetenz dazu hat und sie unsicher ist, dann tendiert man halt eher, dass man wegschaut in der Schule oder im Krankenhaus. Darum bieten wir ganz intensiv und häufig und regelmäßig diese Fortbildungen an, auch um zum Beispiel zu verstehen, was Traumatisierung heißt bei Gewalt, dass es eben oft so ja vorkommt, dass Frauen manchmal auch die Gewalt, die sie erleben, herunterspülen und geringer darstellen, was man auch verstehen kann, weil wenn man in einer jahrzehntelangen Gewaltsituation lebt, dann ist das auch etwas, was man sagen muss, dass man sich leider an Gewalt gewöhnt und das ist auch eine Form, wie man Überlebensstrategien entwickelt.
2014 wurden vom Gewaltschutzzentrum rund 2000 Einzelfälle häuslicher Gewalt und Stalking betreut. Bis Ende Juni 2015 nahmen insgesamt rund 1200 Menschen das Angebot an Beratung und Unterstützung in Anspruch. Mehr als 80% der Gewaltopfer sind Frauen, so Sonja Ablinger.
Vielleicht ein bisschen zu einem Bild. Bei den Klientinnen sind 86% waren es Frauen, die von Gewalt betroffen sind, und bei diesen sind 97% durch Gewalt von Männern betroffen. Das ist im Übrigen auch so bei männlichen Opfern, die waren zu 81% Opfer männlicher Gewalt. Was das Alter betrifft, ist der Großteil unserer Opfer im Alter zwischen 22 und 50 Jahren, nämlich 62%. Das sind jetzt Zahlen, die nicht drinnen sind, die sage ich Ihnen nicht so. 35% der gewaltbetroffenen Opfer haben minderjährige Kinder im Haushalt. Und 39% der Gewalttaten waren sozusagen klassische Beziehungsgewalttaten, also wo Männer gegen Frauen gewalttätig wurden in aufrechten Ehen oder Lebensgemeinschaften. Das sind also 40% knapp. Bei den Gewalttaten ist es so, dass 39% passiert ist in aufrechten Ehen und Lebensgemeinschaften. Die nächste größere Gruppe ist dann in ehemaligen, also in Trennungssituationen. Wir hatten 2014 einen Mord, also aus der Kategorie Mord und Totschlag, aber 2015 schon hatten wir 3 Morde, und zwar innerhalb von einer Woche im Mai hatten wir 3 Morde.
Häusliche Gewalt kann also in Einzelfällen auch bis zum Mord führen. Für viele scheint es unverständlich, dass Gewaltopfer oft lange warten, bis sie Anzeige erstatten oder sich Hilfe suchen. Doch Gewalt entwickelt sich schleichend und wird anfangs oft gar nicht als solche erkannt.
Vielleicht noch etwas, auf was ich jedes Jahr immer ein bisschen hinweisen möchte, dass die Gewalt nicht etwas ist, was plötzlich kommt, sondern dass es eine Spirale der Gewalt ist, und das ist etwas, was für Frauen auch dazu führt, dass sie manchmal nicht so schnell handlungsfähig sind. Und man hört ja oft landläufig, naja, wieso bleibt es denn bei ihm oder wieso geht es nicht weg, wenn er sie schlägt. Gewalt beginnt sehr oft mit so Demütigungen, Herabwürdigungen, Kontrolle, die sie am Anfang nur als ich liebe dich ja so, bitte lass mich nicht alleine, oder ich liebe dich so, ich will immer mit dir zusammen sein, und warum musst du dich mit den Freundinnen treffen, die so beginnt, bis hin zu, wo das dann anfängt mit Schlägen, Herumschubsen, und dann ganz schwere Körperverletzungen, wo mit Gegenständen Frauen die Knochen gebrochen werden, der Kopf verletzt wird. Das alles muss man sich in dieser Spirale vorstellen, wo die Frauen sehr, sehr schnell nicht nur die körperliche Integrität betroffen ist, sondern Selbstwertgefühl verlieren und immer wieder einen Anfang nehmen und glauben, naja, es liegt wahrscheinlich an mir, und wenn ich mich anders verhalte, dann wird es schon besser. Und das machen ja Täter regelmäßig so, dass sie das damit erklären, naja, sie bringt mich ja dazu. Und das ist natürlich genau dieser Schritt, wo Verantwortung abgewiesen wird. Ich kann ja gar nicht anders, sie treibt mich zur Weißglut. Verbunden ist es bei den Frauen eben auch mit Traumatisierung, sehr oft auch mit Schlaf- und Essstörungen, Depressionen, Angststörungen, auch Alkohol- und Medikamentensucht und einer Isolierung, ihrer völligen Isolierung sehr oft.
August 2014 trat die Istanbul-Konvention in Kraft, welche hohe Standards an Gewaltprävention und Opferschutz vorgibt. So die Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich, Maria Schwarz-Schlögelmann.
Ja, ich möchte noch vorweg kurz erwähnen, worauf sich manche Neuerungen auch beziehen. Nämlich, wir haben ein sehr bahnbrechendes Gesetzeswerk vorliegen in Form der Istanbul-Konvention. Die Die ist 2011 in Istanbul unterzeichnet worden und ist 2014 in Österreich in Kraft getreten nach einem Ratifizierungsprozess. Diese Konvention sieht eben weitreichende Neuerungen vor und daraufhin war es leichter, in die Strafrechtsreform diese Neuerungen auch zu verabschieden, weil die Istanbul-Konvention das sehr explizit vorsah, dass zum Beispiel eben im Sexualstrafrecht sehr viel weitergehende Bestimmungen notwendig sind zum Schutz.
In der Strafrechtsreform 2015 waren vor allem sexuelle Integrität und der Vergewaltigungstatbestand relevant, erklärt Maria Schwarz-Schlögelmann.
Ja, sehr zentral waren in dieser Strafrechtsreform 2015 im Sexualstrafrecht die beiden Bestimmungen zum Schutz der sexuellen Integrität. Das eine eben die Ausdehnung der sexuellen Belästigung, nämlich dass es mehr umfasst als diese ganz enge Sexualsphäre, sondern eben darüber hinaus eben tatsächlich mehr Handlungen, also angefangen von Grapschen und aufgezwungene Berührungen, also dass diese auch unter Strafe gestellt wurden. Darüber hinaus eben sehr wichtig und auch wirklich eine lange Lücke schließend der Vergewaltigungstatbestand, dass hier eben nicht allein Gewalt im engeren Sinn erforderlich ist zur Vergewaltigung, sondern dass es eindeutig auch ein Verhalten ist, dass diese Sexualattacke eben als nicht erwünscht erscheinen lässt, oder dass die Frauen dies betrifft oft in einer Situation sind, dass sie sie nicht wehren können, weil sie sich auch ausgeliefert sehen, dass sie einfach auch gelähmt sind, so im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat eben, wie gesagt, bisher nicht gereicht, um eine Vergewaltigung als solches zu verfolgen. Darauf gekommen ist man schon auch sehr eingehend, eben durch die Tatsache, dass sehr viele Vergewaltigungen angezeigt wurden, aber ganz wenige Verurteilungen erfolgten. Ja, es waren in Österreich ungefähr 1000 Anzeigen, aber davon 10%, also 100 in etwa zur Verurteilung hin.
Die neue Bestimmung Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist also ein wichtiges Übereinkommen im Sinne aller Frauen. Wenn ein Täter eine sexuelle Handlung zwar ohne Drohung oder Gewalt dennoch gegen den Willen des Opfers tätigt, wird das strafbar. Ein Nein muss genügen. Sonja Ablinger appelliert an alle Frauen, die von Gewalt betroffen sind, nicht abzuwarten, sondern die Hilfeleistung des Gewaltschutzzentrums in Anspruch zu nehmen.
Dann möchte ich vielleicht nur Schluss oder den Appell noch richten, dass es einfach ganz wesentlich ist, dass die Frauen möglichst bald melden, wenn sie Gewalt erfahren in einer Beziehung. Wir sind dafür da, dass wir den Frauen helfen. Da geht es nicht nur sozusagen dann, wenn unter Anführungszeichen Blut fließt, sondern eben bei Drohungen, bei leichten körperlichen Verletzungen, bei dem, was ich Ihnen vorher aufgezählt habe, wo sie die Frau von ihrem Ehepartner bedroht fühlt, möglichst bald sie zu melden, weil aus unserer Erfahrung wissen wir, je länger Gewalt andauert und die Beziehung andauert, umso schwerer wird es. Und dafür sind wir da, Gewalt zu beenden, weil es gibt möglicherweise hunderte Gründe zu streiten, aber keinen einzigen zu schlagen. Dankeschön. Danke Ihnen.
Das längerfristige und nachhaltige Ziel ist natürlich, Präventivmaßnahmen zu setzen, um Gewalt in Zukunft vorzubeugen. Nichtsdestotrotz ist eine gesetzliche Verbesserung ein guter Anfang. Das war ein Beitrag gestaltet von Martina Winkler zum neuen Gewaltschutzgesetz.
Infomagazin von Radio Pro.
Hola, buenas noches, compañeros.
Frosin.
Weltempfänger.
Aus dem Land, aus sie geschaut.
Überregionales
und Internationales.
In der Steiermark wird Kunst und Kultur gekürzt. Nicht nur viele Kunstinitiativen sind davon betroffen, sondern auch die Interessensvertretung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die IG Kultur Steiermark selbst bekommt keinen mehrjährigen Fördervertrag mehr. Von unten hat mit Anita Hofer, der Vorstandsvorsitzenden der IG Kultur Steiermark, gesprochen. Das ist nun eine Sendungsübernahme des Nachrichtenmagazins auf Radio Helsinki.
Begründet werden die Kürzungen bei der IG Kultur mit ihrem Kerngeschäft. Dazu Anita Hofer von der IG Kultur Steiermark.
Im Grunde genommen heißt es, die steirische Kulturpolitik ist nicht an einer Interessensvertretung für die Kulturszene interessiert. Das Gefühl haben wir sowieso schon die ganze Zeit, dass wir für diese Art von Kulturpolitik eher sowas wie ein Feindbild sind und dass man das eigentlich, dass sowas nicht gebraucht wird.
Das Land will offenbar eine kulturpolitische Interessensvertretung nicht unterstützen, die Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit macht und sich vor allem für die Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Kulturschaffende in der Steiermark einsetzt. Das sei nicht immer so gewesen und der Blick auf andere Bundesländer zeige, dass es auch anders geht.
In anderen Bundesländern, auch dort, wo sie ÖVP geführt sind, ist man durchaus froh, dass es eine kulturpolitische Interessensvertretung gibt. Die holt man sich dann am Tisch, wenn man kulturpolitische Entscheidungen treffen will und da mal den Rat von außen auch haben will oder vom Gegenüber haben will. Oder Tipps. Zum Beispiel hat das Land Oberösterreich ein Kulturleitbild entwickelt. Das war ganz selbstverständlich, dass die IG Kultur Oberösterreich, dass die dort mit am Tisch sitzt und mitverhandelt, ja.
Von Seiten des Landes wurde der IG Kultur geraten, in Zukunft Projektsubventionen anzusuchen. Das ist aber für Anita Hofer sinnlos, weil die eigentliche Arbeit der IG damit verunmöglicht wird.
Wir können Projekte einreichen, wo wir dann irgendein Programm machen oder so. Aber unsere eigentliche Arbeit können wir nicht mehr machen. Das ist eigentlich sinnlos, ja. Weil wofür sollen wir Programm machen? Nämlich, das wird immer kulturpolitischen Inhalt haben, unser Programm. Auch wenn wir eine Podiumsdiskussion machen oder wenn wir ein Fest im Augarten machen, wird es immer dieselben Inhalte haben.
Die IG Kultur wurde bereits für 2015 gekürzt. Und wenn sie jetzt auch keinen mehrjährigen Vertrag vom Land bekommt, sind Entlassungen von Mitarbeiterinnen unvermeidbar.
Der Rahmen ist der, dass wir ja schon 2015, also heuer, um 60% gekürzt worden sind und uns dieses Jahr noch so mit Mitgliedsbeiträgen, die wir noch haben und mit Behelfsstrukturen, wie zum Beispiel eine Mitarbeiterin einmal kurzfristig in die Arbeitslose zu schicken und sie dann wieder zurückholen, also mit solchen Konstrukten drüber zu retten. Aber wenn wir wirklich auf Null gesetzt werden, was ich ja nicht weiß, ob das wirklich der Fall sein wird, dann können wir uns das gar nicht mehr leisten und dann müssen wir wirklich eine Mitarbeiterin kündigen. Ja.
Für Anita Hofer besteht also noch ein kleiner Funke Hoffnung, dass nämlich durch den öffentlichen Druck das Land und das Kulturkuratorium doch noch zurückrudert und die IG Kultur Subventionen nicht auf Null setzen wird. So bekommt zum Beispiel Interpenetration, das Festival für experimentelle Musik, wegen dem starken öffentlichen Druck nun statt null doch 10.000 Euro.
Da war der Druck von der Öffentlichkeit einfach viel zu groß. Also da hat sich das Kulturkuratorium offenbar wirklich gedacht, um Gottes Willen, da haben wir einen großen Fehler gemacht. Ja, und die 10.000 Euro sind auf der einen Seite natürlich nur Tropfen auf dem heißen Stein, das ist eigentlich eine Frechheit, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so etwas wie ein Zugeständnis, dass sie sich in ihrer Beurteilung irgendwie komplett vertan haben. Und das ist ja für mich ein super Beispiel dafür, dass das Kuratorium in vielen Belangen sehr inkompetent arbeitet. Weil eben keine Leute vom Fach im Kuratorium sitzen.
Das war Anita Hofer von der IG Kultur Steiermark im Gespräch mit der Von Unten Redaktion in Graz zur aktuellen Budgetkürzung der steirischen Landespolitik. Die IG Kultur Steiermark fordert jetzt übrigens auch zum wiederholten Male die komplette Überarbeitung des Beiratssystems in der Steiermark. Radio RDL in Freiburg hat mit dem freien Journalisten und Griechischübersetzer Ralf Dreis von der FAU Frankfurt, der regelmäßig in Thessaloniki ist, über die Frage, wie anarchistische Basisinitiativen die aktuelle Lage in Griechenland einschätzen, gesprochen. Gibt es Chancen oder herrscht Hoffnungslosigkeit? Wie ist es eigentlich auch um die Angst eines erstarkenden rechten Flügels bestellt? Zunächst fragt Radio RDL nach, ob Selbstverwaltungstendenzen nun nach der zwungenen Kapitulation von Syriza gegenüber der alten Besatzungsmacht wieder zunehmen wird.
Da muss man zuerst betonen, dass es ja für Anarchistinnen jetzt keine große Überraschung war. Von Anfang an wurde von Anarcho-Syndikalisten in Griechenland von verschiedenen anarchistischen Gruppen behauptet und auch erklärt, dass Syriza letztendlich ein neues Spardiktat abschließen wird mit der Troika. Und insofern sollte man meinen, sei die Bewegung auch gut vorbereitet auf diese Entscheidung gewesen. Letztendlich war es aber so, dass obwohl alle genau dieses Ende vorhergesagt hatten, 5 Monate lang mehr oder weniger nichts geschah. Also auch die Bewegung schnaufte durch, beobachtete Syriza bei ihren Verhandlungen in Brüssel und Berlin und war dann speziell nach diesem vehementen Nein der Volksbefragung doch überrascht über diesen fulminanten, unmenschlichen und schrecklichen Kompromiss, oder Kompromiss kann man das nicht nennen, diese absolute Unterwerfung von Regierungspräsident Tsipras gegenüber Herrn Schäuble, Frau Merkel und den restlichen Troika-Verantwortlichen. Jetzt wird dann wieder propagiert, dass der Widerstand auf der Straße fortgesetzt werden muss, dass das Nein zu Sparmemoranden auf der Straße gegen die Regierung durchgesetzt werden muss. Aber zu konstatieren gilt doch, dass auch die anarchistische Bewegung auf dem falschen Fuß erwischt wurde.
Ralf, jetzt befürchten ja viele mit dem Scheitern von Syriza für anstehende Wahlen ein Erstarken der goldenen Morgenröte oder auch sonst ein Erstarken von rechten Kräften. Gibt es eine solche Angst auch unter Linken, dass vielleicht sogar faschistische Kräfte da das Ruder in die Hand kriegen?
Die Angst besteht natürlich, aber das ist im Moment noch nicht so absehbar. Es gilt festzuhalten, dass auch momentan zumindest Tsipras noch eine recht große Unterstützung innerhalb der griechischen Bevölkerung genießt und jetzt eher Linke, Linksradikale und Menschen, die sich tatsächlich eine Veränderung erhofft hatten oder erwartet hatten vom Syriza-Wahlsieg, diese Angst haben, dass jetzt noch mehr Leute zu den Faschisten überlaufen werden. De facto ist es ja jetzt so, es gab vorher das Gefühl, alle Altparteien sind korrupt, wir müssen neue Alternativen suchen. Eine dieser Alternativen war Syriza. Jetzt ist es für Linke oder Anarchistinnen klar, Syriza hat versagt, wird sich auf kurz oder lang in die alte Parteienlandschaft einfügen, wird als korrupte sozialdemokratische Erneuerung enden und dann bleibt für griechische Wählerinnen oder Wähler eben noch als nicht korrumpierte Partei die goldene Morgenröte, Chrysiavi übrig. Von daher besteht natürlich die Gefahr bei dem, was jetzt auch unterschrieben wurde und bei den absehbaren humanitären Auswirkungen, die das in Griechenland haben wird, dass Chrysiavi stärker wird. Momentan ist diese Tendenz nicht zu sehen.
Gibt es momentan auch verstärkte Auseinandersetzungen auch auf der Straße zwischen linken und rechten Kräften?
Es gibt die ganze Zeit, vor allem in Athen, Auseinandersetzungen zwischen Linken und Nazis auf der Straße. Das Ganze ging in den letzten anderthalb Jahren, also seit dem Mord an Pavlos Fissas, allerdings sehr zurück, da sich die Nazis doch spürbar zurückgezogen haben und auch betroffen von dem großen Prozess, der gegen Mitglieder von Christiavi läuft, die als kriminelle Vereinigung angeklagt sind, spürbar versuchen, den Ball flach zu halten und nicht mehr so vehement in den Straßen Athens auflaufen. Zum Beispiel ihre sogenannten Sturmbataillone sind seit zwei Jahren nicht mehr präsent, wahrscheinlich sogar aufgelöst. Das heißt, die Lage in Athen hat sich entspannt, aber Christiavi ist nach wie vor eine große Bedrohung für Flüchtlinge und auch uneingebundene Nazis sind natürlich in Griechenland weiterhin aktiv.
Ralf, du bist selber regelmäßig in Thessaloniki, hast dort Kontakt zur Basisinitiativen. Wie wird denn die derzeitige Lage, die ja doch geprägt ist, wirklich von einer großen Prekarität, von großer Armut, wie wird diese Lage wahrgenommen? Auch jetzt nach der Kapitulation Syrizas, sieht man das eher als Chance oder überwiegt doch die kollektive Hoffnungslosigkeit?
Eine Hoffnungslosigkeit würde ich das nicht nennen, aber auch als Chance wird das Ganze momentan nicht gesehen. Es war schon recht weit verbreitet, dass viele, viele Menschen, auch Linksradikale oder Anarchistinnen, sich eine Erleichterung ihrer Situation, eine Verbesserung der Lebensbedingungen erhofften, allein dadurch, dass sie dachten, Syriza wird irgendwas rausverhandeln können. Das ist jetzt bewiesen, konnte Syriza nicht machen. Gleichzeitig ist auch trotz Syrizas Regierungsübernahme natürlich die bestehenden Machtverhältnisse in Griechenland nicht verändert worden. Das heißt, soziale Projekte in Thessaloniki, wie das besetzte soziale Zentrum Schule zum Erlernen der Freiheit, sind nach wie vor räumungsbedroht, bekommen immer wieder von der Polizei einen Strom abgestellt. Auch in Athen sind Projekte räumungsbedroht. Die Justiz in Griechenland ist natürlich noch immer eine Klassenjustiz und wird auch jetzt mit Unterstützung Syrizas all ihre Urteile gegen Bewegungen durchsetzen. Die selbstverwaltete Fabrik Viome in Thessaloniki ist zum Beispiel extrem räumungsbedroht, weil die Arbeiter und Arbeiterinnen zwei erste Prozesse gegen die ehemaligen Besitzer der Fabrik verloren haben, die auf Herausgabe der Fabrik klagen. All das sind Anzeichen dafür, dass Veränderungen in Europa tatsächlich nur über die Straße durchgesetzt werden können, über starke Bewegungen. Und es wird jetzt auch an uns in Deutschland liegen, als schwache Bewegung zumindest unseren Kräften entsprechend die griechischen Genossen und Genossinnen von hier aus zu unterstützen.
Das sagt Ralf Dreis von der FAU Frankfurt, griechisch Übersetzer und freier Journalist, der regelmäßig in Thessaloniki ist. Ralf, dir vielen Dank für diese Einschätzung.
Das war die heutige Fosin vom Montag, dem 20. Juli 2015. Die Sendung zum Nachhören gibt es wie gewöhnlich auf www.fro.at in der Programmrubrik Fosin oder auch auf cba.fro.at. Die Creative Commons Musik in der heutigen Sendung stammte von Léon Pourvillon. Nora Niemetz wünscht noch einen schönen Abend und bedankt sich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.